Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Pädiatrie Up to Date. Heute mit dem Beitrag Differentialdiagnose und Management der Lymphadenopathie im Kindes- und Jugendalter von Christine Tertelt, Beate Nenning, Gundula Staats und Jörg Faber. Einleitung.
Die Lymphadenopathie, definiert als eine Vergrößerung von einer oder mehreren Lymphknotenstationen, entsteht pathophysiologisch durch eine Vermehrung der Zellzahl im Lymphknoten oder sekundär durch eine zytokininduzierte Durchblutungssteigerung und Ödembildung. Zu einer Vermehrung der Zellen im Lymphknoten kann es durch Proliferation von ortsständigen Zellen als Reaktion auf einen antigenen Stimulus oder durch maligne Transformation kommen. Außerdem können Immunzellen, Tumorzellen oder fremdkörperbeladene Makrophagen in Lymphknoten einwandern. Die Lymphadenitis ist definiert als eine entzündliche Vergrößerung von Lymphknoten. Als reaktiv vergrößerte Lymphknoten bezeichnet man solche, die durch Immunreaktion ohne direkte Infektion des Lymphknotens auftreten. Eine Vergrößerung insbesondere der Halslymphknoten ist im Kindesalter sehr häufig und in den meisten Fällen Ausdruck einer solchen physiologischen Auseinandersetzung des Immunsystems mit banalen Infektionen. Da eine Lymphadenopathie jedoch auch im Rahmen schwerer und behandlungsbedürftiger Erkrankungen auftritt, ist die klinisch-diagnostische Evaluation einer Lymphadenopathie eine nicht nur häufige, sondern auch äußerst wichtige kinderärztliche Aufgabe. Die Differentialdiagnose der Lymphadenopathie im Kindesalter ist vielfältig. Das optimale Vorgehen reicht von Beobachtung des Befundes und Beruhigung der Eltern über antibiotische Therapie bis hin zu invasiver Diagnostik und Therapie.
Anamnese.
Eine zielgerichtete und sorgfältige Anamnese liefert bereits entscheidende Hinweise für die Differentialdiagnose und sollte zusammen mit dem klinischen Untersuchungsbefund die Entscheidungsgrundlage für das diagnostische Vorgehen und das weitere Management darstellen. Wichtig ist es, den genauen Zeitverlauf der Lymphknotenvergrößerung möglichst zuverlässig zu erfragen.
Merke: Eine sich über wenige Tage entwickelnde Lymphknotenschwellung tritt zum Beispiel bei einer akuten Lymphadenitis auf, während eine subakute oder chronische Lymphadenopathie sich über einen Zeitraum von Wochen bis Monaten erstreckt.
Bei länger bestehender Lymphknotenvergrößerung muss immer auch an neoplastische Erkrankungen gedacht werden. Und bei chronischen oder immer wieder auftretenden Lymphknotenvergrößerungen kommen zudem immunologische Erkrankungen in Betracht. Begleitsymptome liefern wichtige Hinweise auf die Ätiologie, wie zum Beispiel Fieber, Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Husten, Hautausschläge, Gewichtsverlust oder Leistungsminderung. Zur ersten Einschätzung einer adäquaten Funktion des Immunsystems sollte das Auftreten von häufigen oder ungewöhnlichen Infektionen eruiert werden. Bei vorausgegangenen Auslandsaufenthalten, Verzehr von unpasteurisierter Milch bzw. Milchprodukten und Kontakt zu Tieren sind zusätzliche Infektionserreger zu erwägen. Gezielt erfragt werden sollten auch vorausgegangene Insektenstiche oder Bisse, Hautverletzungen im Einzugsgebiet der vergrößerten Lymphknoten, der Impfstatus sowie eine Medikamenteneinnahme.
Befund.
Die klinische Untersuchung zielt insbesondere ab auf Lokalbefund des oder der veränderten Lymphknoten, Erkennung von differentialdiagnostisch richtungweisenden Begleitsymptomen, Erfassen von weiteren beteiligten Lymphknotenstationen, Suche nach einem infektiösen Fokus oder einer Eintrittspforte, Erkennen von differentialdiagnostisch richtungweisenden Begleitsymptomen. Die Erfassung von weiteren beteiligten Lymphknotenstationen ist wichtig, da sich für lokalisierte und generalisierte Lymphadenopathie unterschiedliche Differentialdiagnosen ergeben. Eine generalisierte Lymphadenopathie findet sich bei systemischen Infektionen, etwa bei einer EBV oder auch CMV-Infektion, sowie bei immunologischen und malignen Erkrankungen. Als vergrößert gelten zervikale, retroaurikuläre und axilläre Lymphknoten ab einem Durchmesser über 10 mm, epitrocheare Lymphknoten über 5 mm und inguinale Lymphknoten ab einem Durchmesser über 15 mm. Andere Lymphknoten sollten bei Gesunden nicht zu tasten sein.
Merke: Etwa die Hälfte gesunder Kinder haben tastbare zervikale Lymphknoten. Reaktive Lymphadenopathie.
Reaktiv vergrößerte Lymphknoten sind praktisch nie größer als 2 bis 3 cm, meist gut abgegrenzt, verschieblich, weich, elastisch und leicht druckschmerzhaft. Die Verteilung von reaktiven Lymphknoten entspricht dem lymphatischen Abflussgebiet des Infektionsortes. Lokale Entzündungen im HNO-Bereich, beispielsweise eine Zahnfleischentzündung, Herpangina, Pharyngitis, Meningitis, Gingivostomatitis oder Otitis führen zu einer reaktiven Vergrößerung der Halslymphknoten, können aber ebenso Eintrittspforten für eine bakterielle Lymphadenitis sein.
Merke: Der Haut und den Schleimhäuten in der Umgebung eines vergrößerten Lymphknotens ist besonderes Augenmerk zu widmen. Bakterielle Lymphadenitis.
Bei einer bakteriellen Lymphadenitis sind meist isolierte Lymphknoten oder Lymphknotenstationen betroffen. Es findet sich ein entsprechend asymmetrischer Befund. Die Lymphknoten sind typischerweise deutlich druckschmerzhaft, zum Teil überwärmt und gerötet. Sie können etwas weniger gut abgegrenzt und verschieblich als reaktiv vergrößerte Lymphknoten erscheinen.
Maligne Lymphknoten.
Diese imponieren bei der Palpation typischerweise hart, derb, fixiert und nicht druckschmerzhaft. Bei rascher Größenzunahme kann es auch bei malignen Lymphknoten zu einer Druckschmerzhaftigkeit durch Kapselspannung kommen. Ein uni- oder bilaterales Auftreten der Lymphadenopathie erlaubt keine Aussage hinsichtlich der Dignität.
Begleitsymptome.
Zusätzliche richtungsweisende Befunde deuten in manchen Fällen auf bestimmte Diagnosen hin. Ein begleitendes Exanthem kann auf virale und bakterielle Infekte, zum Beispiel Scharlach, hinweisen und auch bei immunologisch vermittelten Erkrankungen auftreten. Blässe, Hämatome, Milz- oder Lebervergrößerung können Anzeichen einer Systemerkrankung sein.
Differentialdiagnosen.
Die Differentialdiagnose der Lymphadenopathie umfasst Infektionen, immunologische maligne Erkrankungen und Speichererkrankungen. Im Folgenden soll sowohl auf häufige als auch auf einige seltenere Ursachen der Lymphadenopathie im Kindes- und Jugendalter eingegangen werden.
Virale Infektionen.
Die häufigsten Ursachen für akute bilaterale zervikale Lymphknotenvergrößerungen sind virale Infektionen, zum Beispiel durch Rhinoviren, Adenoviren, RS-Viren oder Influenza. Symptome einer Rhinitis oder Husten legen eine derartige Ätiologie nahe. Auch eine Exanthema subitum und Ringelröteln können mit einer zervikalen oder in letzterem Fall präaurikulären Lymphadenopathie einhergehen. Masern, Mumps und Röteln sind heute aufgrund von Impfungen selten geworden. Jedoch können auch nach Impfungen reaktive Lymphknotenschwellungen auftreten.
Mononukleose.
Das Krankheitsbild der infektiösen Mononukleose ist gekennzeichnet durch die klassische Triasfieber, Pharyngitis und Lymphadenopathie. Begleitend findet sich oft eine Hepatospleno- oder isolierte Splenomegalie. Laborchemisch zeigen sich eine Lymphozytose mit über 50% Lymphozyten und lymphatischen Reizformen sowie häufig eine Erhöhung der Transaminasen. In der Mehrzahl der Fälle wird dieses klinische Bild durch eine EBV-Infektion verursacht. Typisch für das sogenannte Pfeiffersche Drüsenfieber ist eine ausgeprägte exudative Tonsillitis mit massiver Schwellung der Tonsillen bis hin zu Kissing Tonsils. Es besteht meist eine prominente zervikale bilaterale Lymphadenopathie, aber auch posterior-aurikuläre, axilläre und inguinale Lymphknoten können tastbar sein. Ein asymmetrischer Befall schließt eine EBV-Infektion jedoch nicht aus. Besteht das klinische Bild einer Mononukleose, aber keine EBV-Infektion, spricht man von einer mononukleoseartigen Erkrankung. Die häufigsten alternativ in Frage kommenden Erreger sind CMV, HHV6 und HSV1.
EBV-Diagnostik.
Die Diagnose lässt sich oft rasch mit einem Schnelltest aus dem Serum bestätigen. Bei älteren Kindern und jungen Erwachsenen besitzen derartige Testverfahren Sensitivitäten von ca. 75-95%. Bei Kindern unter 4 Jahren ist der Nachweis heterophiler Antikörper häufig falsch negativ. In diesem Alter sollten daher andere Verfahren wie der serologische Nachweis von Anti-VCA-IgM und IgG oder eine PCR aus einem Rachenabstrich eingesetzt werden. Die in Serologie oder Schnelltest detektierten Antikörper entwickeln sich innerhalb von ca. 7 Tagen nach Symptombeginn.
CMV-Infektion.
Eine CMV-Primärinfektion verläuft in vielen Fällen asymptomatisch, kann aber auch mit hohem prolongierten Fieber, einer Lymphozytose und lymphatischen Reizformen sowie mit einer Begleithepatitis mit Transaminasenerhöhung manifest werden.
Merke: Bei einer symptomatischen CMV-Infektion im Kindesalter besteht in etwa 80% der Fälle eine generalisierte Lymphadenopathie. Im Unterschied zur EBV-Infektion sieht man in der Regel keine exudative Tonsillitis. Eine Splenomegalie ist ebenfalls seltener.
Organspezifische Komplikationen wie eine CMV-Kolitis, Enzephalitis, Pneumonie und Uveitis sind bei immunkompetenten Patienten selten. Beim Verdacht auf eine Primärinfektion beim immunkompetenten Patienten ist die Untersuchung von CMV-IgM und IgG zur Diagnostik in der Regel ausreichend.
HHV6 und HSV1 Infektion.
Bei Infektionen durch HHV6 und HSV1 erübrigt sich bei typischem klinischen Verlauf meist die Labordiagnostik.
HIV-Infektion.
Bei einer HIV-Primärinfektion tritt in ca. 90% der Fälle im Durchschnitt 2 bis 4 Wochen nach Infektion ein sogenannt akutes retrovirales Syndrom mit Fieber, Halsschmerzen, Myalgien, Atralgien, Kopfschmerzen und meist generalisierter Lymphadenopathie auf. Auch eine konnatale HIV-Infektion manifestiert sich häufig primär mit einer Lymphadenopathie.
Merke. Bei generalisierter Lymphadenopathie im Säuglingsalter sollte überprüft werden, ob das HIV-Screening im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge regelrecht durchgeführt wurde. Akute bakterielle Lymphadenitiden.
Die Diagnose einer akuten bakteriellen Lymphadenitis coli wird primär klinisch gestellt. Man findet eine meist einseitige, deutlich druckdolente, oft überwärmte Schwellung bei fortgeschrittenem Verlauf mit lokaler Rötung sowie systemische Infektzeichen. Am häufigsten betroffen sind die submandibulären und oberen zervikalen Lymphknoten, die bis zu 6 cm groß werden können. Die meisten Fälle treten bei Kindern zwischen 1 und 4 Jahren auf. Gelegentlich imponiert die schmerzhafte Lymphadenitis als Nahrungsverweigerung durch Schluckbeschwerden oder gar Nackensteifigkeit. Nicht selten lässt sich anamnestisch ein vorausgehender Atemwegsinfekt eruieren. Laborchemisch zeigen sich mehr oder weniger ausgeprägte Entzündungszeichen.
Erreger.
Die typischen Erreger sind Staphylokokken und Gruppe A Streptokokken. Bei jungen Säuglingen bis 3 Monate kommen zudem Gruppe B Streptokokken im Rahmen einer Late-Onset-Sepsis in Betracht. Gruppe A Streptokokken verursachen unter anderem bilaterale Lymphadenitiden zusammen mit einer Tonsillitis. Auch kann eine Impetigo im Gesichtsbereich vorhanden sein. Anaerobia kommen als Erreger einer bakteriellen Lymphadenitis coli insbesondere dann in Frage, wenn eine Infektion im Mundbereich oder ein schlechter Zahnstatus vorliegen. Der Anteil der durch Anaerobia verursachten akuten Lymphadenitiden wird möglicherweise aufgrund von technischen Mängeln in der Probenverarbeitung unterschätzt. In Studien, in denen gezielt nach Anaerobien gesucht wurde, ließen sich in bis zu 38% der Fälle Anaerobia kulturell nachweisen, meist als Bestandteil einer Mischinfektion.
Merke: Die häufigsten Erreger einer akuten bakteriellen Lymphadenitis sind Staphylokokken, Gruppe A Streptokokken und Anaerobia.
Zu den selteneren Erregern akuter bakterieller Lymphadenitiden gehören vergrünende Streptokokken, verschiedene gram-negative Stäbchen und die Zoonoseerreger Yersinia pestis, Pasteurella multocida und Francisella tularensis.
Therapie.
Bei Kindern ab 1 Jahr ist in Abhängigkeit des klinischen Zustands häufig eine orale, kalkulierte antibiotische Therapie vertretbar. Diese muss Staphylokokken und Streptokokken erfassen. Eine sinnvolle Wahl sind Cephalosporine der ersten oder zweiten Generation. Alternativ können Ampicillin plus Clavulansäure oder Clindamycin eingesetzt werden. Bei begleitender Tonsillitis empfiehlt sich ein Streptokokken-Schnelltest, um gegebenenfalls gezielt mit Penicillin zu behandeln. Bei schwer kranken, septisch wirkenden Kindern sollte nach Anlage einer Blutkultur und gegebenenfalls Feinnadelaspiration umgehend eine intravenöse antibiotische Therapie initiiert werden. Als intravenöse Antibiotika zur Erfassung von Staphylokokken und Gruppe A Streptokokken kommen ebenfalls Cephalosporine der ersten und zweiten Generation, alternativ auch Clindamycin, in Frage. Aufgrund des unterschiedlichen Erregerspektrums beim Ausgang von einem Fokus im Zahnbereich wird zum Teil geraten, in diesen Fällen primär eine Feinnadelaspiration zur Erregeridentifikation durchzuführen und eine Therapie mit zum Beispiel Amoxicillin plus Clavulansäure zu beginnen.
Beurteilung des klinischen Verlaufs.
Zur Beurteilung des klinischen Verlaufs muss auf Größe, Rötung, Überwärmung sowie auf Zeichen der Einschmelzung geachtet werden. Letztere kann sich palpatorisch als Fluktuation äußern. Diagnostisch hilfreich ist die sonografische Untersuchung, da sie nicht nur eine Einschmelzung zeigt, sondern zudem differenzialdiagnostisch zum Beispiel eine entzündete laterale Halszyste oder eine Parotitis von einer Lymphadenitis abzugrenzen hilft und durch Größenbestimmung eine gute Möglichkeit der genauen Verlaufsbeobachtung darstellt.
Therapieversagen.
Innerhalb von 24 bis maximal 72 Stunden nach Therapiebeginn sollte eine klinische Besserung merklich sein. Zeigt sich diese unter der oralen Therapie nicht, ist eine intravenöse antibiotische Therapie zu erwägen.
Kave. Bei ausbleibender Besserung, auch nach intravenöser Therapie mit einem staphylokokkenwirksamen Antibiotikum, müssen die Diagnose überdacht und ungewöhnlichere Erreger in die differentialdiagnostischen Überlegungen einbezogen werden.
Es ist auch an eine Infektion durch multiresistente Erreger wie MRSA zu denken, welche zunehmend bei Kindern ohne Risikofaktoren identifiziert werden. Im Fall einer Abszedierung ist häufig eine chirurgische Inzision und Drainage indiziert, wobei auch Material zur Diagnostik gewonnen werden sollte.
Tularemie – Verbreitung.
Die meldepflichtige Tularemie ist in Deutschland zwar selten, aber nicht eliminiert. Die Subspezies Francisella tularensis holarctica ist in der gesamten nördlichen Hemisphäre endemisch. Im Zeitraum von 1974 bis 2005 wurden in Deutschland durchschnittlich 3 Erkrankungen pro Jahr registriert. Im Jahr 2007 beobachtete man eine auffällige Zunahme an Tularemiefällen. Die Erkrankungen traten insbesondere in Gebieten mit reichlich Waldbeständen oder weitläufigen Naturparks auf. Außerdem sind importierte Infektionen nach Auslandsaufenthalten in der Türkei, den Balkanländern, Skandinavien, USA, Kanada, Japan und China zu bedenken. In ca. 40% der beschriebenen Fälle trat die Infektion nach Verzehr oder Zubereitung von infiziertem Hasenfleisch auf. Die Erkrankung kann aber auch durch andere Tiere, infizierte Insekten, kontaminiertes Wasser, Stäube oder Aerosole übertragen werden und nicht selten ist keine Infektionsquelle eruierbar.
Klinischer Verlauf.
Die häufigste klinische Verlaufsform ist die sogenannte ulceroglanduläre Erkrankung, bei der es an der Eintrittspforte zu einer erythematösen papulo-ulcerativen Läsion mit zentraler Nekrose, regionaler schmerzhafter Lymphadenopathie und Fieber kommt. Es gibt aber auch Verläufe mit lokalisierter oder generalisierter Lymphadenopathie ohne die typischen Hautläsionen, mit cervikaler Lymphadenopathie und Pharyngitis oder Stomatitis mit Konjunktivitis und Schwellung präaurikulärer Lymphknoten und in seltenen Fällen Sepsitiden oder Pneumonien.
Diagnostik.
Aufgrund der unspezifischen Symptome wird die Inzidenz der Erkrankung vermutlich unterschätzt. In einer routinemäßig angelegten Kultur ist die Tularemie nicht nachzuweisen, da Francisella nur in Spezialmedien anzuzüchten ist. Um gegebenenfalls frühzeitig eine für den Verlauf entscheidende, adäquate antibiotische Therapie einleiten zu können, sollte bei entsprechendem klinischen Verdacht durch eine auffällige Hautläsion oder anamnestischen Hinweis auf Verzehr oder Zubereitung von Hasenfleisch eine serologische Diagnostik veranlasst werden, die meist ab der 2. Woche nach Infektion positiv ist. Aus durch Feinnadelaspiration, Inzision oder Lymphknotenextirpation gewonnenem Material kann Francisella durch PCR und direkte Erregeranzucht nachgewiesen werden. Diese Verfahren stehen zum Beispiel im Nationalen Referenzlabor für Tularemie am Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen des Friedrich-Löffler-Instituts in Jena zur Verfügung.
Chronische Lymphadenitiden.
Die häufigsten Erreger einer subakuten oder chronischen unilateralen Lymphadenitis sind atypische Mycobakterien und Bartonella henselae, der Erreger der Katzenkratzkrankheit. Die Lymphknotenschwellung ist bei Infektionen mit atypischen Mycobakterien typischerweise schmerzlos und bei Bartonella henselae schmerzhaft.
Tuberkulose und atypische Mycobakterien.
Infektionen sowohl mit Mycobacterium tuberculosis als auch mit atypischen Mycobakterien können Lymphadenitiden verursachen. Eine tuberkulöse Lymphadenitis kann sowohl bei einer Lungentuberkulose als auch bei extrathorakalen Tuberkulose-Manifestationen auftreten.
Epidemiologie.
In endemischen Gebieten ist eine Tuberkuloseinfektion eine häufige Ursache persistierender Lymphadenopathie. Im Gegensatz dazu treten in Gegenden mit niedriger Prävalenz von Mycobacterium tuberculosis die atypischen Mycobakterien in den Vordergrund.
Merke: Infektionen durch atypische Mycobakterien sind die häufigste Ursache chronischer Lymphadenitiden bei Kindern unter 5 Jahren ohne Vorerkrankungen.
Die Inzidenz liegt in entwickelten Ländern mit niedriger Tuberkulose-Durchseuchung wie Schweden, Niederlande, USA und Australien etwa zwischen 1 und 4,5 pro 100.000 Kindern. In Deutschland ist davon auszugehen, dass wir uns in einer vergleichbaren Größenordnung bewegen. Die Altersverteilung der Lymphadenitiden durch atypische Mycobakterien wird mit einem Median von 2,0 bis 2,8 Jahren angegeben. Zu diesem Altersgipfel im frühen Kindesalter können verschiedene Faktoren beitragen. Erstens, Kinder in diesem Alter stecken Gegenstände in den Mund, die mit ubiquitär vorkommenden atypischen Mykobakterien kontaminiert sein können. Zweitens, es besteht möglicherweise eine erhöhte Suszeptibilität im Zusammenhang mit einer Unreife des Immunsystems. Drittens, ein wesentlicher Teil der Bevölkerung entwickelt im Laufe des Lebens eine zelluläre Immunität gegen atypische Mykobakterien, vermutlich nach zumeist asymptomatisch verlaufendem Kontakt. Interessanterweise hat die Inzidenz von Infektionen mit atypischen Mykobakterien seit der Einstellung der BCG-Impfung in den entwickelten Ländern deutlich zugenommen, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass die BCG-Impfung, wie auch im Tierexperiment gezeigt, eine gewisse protektive Wirkung gegenüber atypischen Mykobakterien besitzt.
Klinischer Verlauf.
Die typische Klinik einer Lymphadenitis durch atypische Mykobakterien besteht in einer langsam zunehmenden, schmerzlosen zervikalen Lymphknotenschwellung ohne begleitende Allgemeinsymptome. Mit Ausnahme des Säuglingsalters treten Fieber über 38,5 Grad Celsius oder andere systemische Infektionszeichen nur selten auf. Im Verlauf der Infektion kommt es ohne Therapie typischerweise zu einer Größenzunahme eines oder mehrerer Lymphknoten und einer violetten Hautverfärbung über der Läsion, zu Einschmelzung und gegebenenfalls Abszedierung und in nicht seltenen Fällen zu Ruptur und Fistel- oder Sinusformation. Spontanheilungen sind möglich. Im Gegensatz zu den Lymphadenitiden durch atypische Mykobakterien verläuft eine TBC-Lymphadenitis meist bilateral und mit Allgemeinsymptomen.
Karve. Bei einem ansonsten gesunden Kind im Alter von 1 bis 5 Jahren mit langsam zunehmender, einseitiger, schmerzloser Lymphknotenschwellung lautet die Verdachtsdiagnose Infektion durch atypische Mykobakterien. Diagnose.
Auch wenn eine Lymphadenitis durch atypische Mykobakterien nur langsam fortschreitet, nicht akut bedrohlich ist und das Allgemeinbefinden der Kinder nicht stark beeinträchtigt, ist eine zügige Diagnosestellung anzustreben. Bei frühzeitiger chirurgischer Entfernung der befallenen Lymphknoten in toto treten die wenigsten Komplikationen auf und es werden die besten kosmetischen Ergebnisse erzielt. An eine Infektion durch atypische Mykobakterien sollte daher bei sonst gesunden Kindern im typischen Alter mit einer einseitigen Lymphadenopathie, die sich langsam entwickelt und nicht auf eine staphylokokkenwirksame antibiotische Therapie anspricht, frühzeitig gedacht und ein Röntgenthorax sowie ein Tuberkulin-Intrakutan-Test veranlasst werden. Im Gegensatz zur Infektion durch Mycobacterium tuberculosis ergibt der Tuberkulin-Hauttest bei Infektionen mit atypischen Mykobakterien häufig eine intermediäre Reaktion, definiert als Induration von 5 bis 15 mm bei Kindern über 4 Jahren und 5 bis 10 mm bei jüngeren Kindern. In einer amerikanischen Untersuchung fiel der Intrakutan-Test in ca. 2/3 dieser Fälle intermediär positiv aus. Eine stärkere Reaktion lässt dagegen eher eine Infektion mit typischen Mykobakterien vermuten.
Merke: Der Tuberkulin-Hauttest kann bei Infektionen mit atypischen Mykobakterien positiv ausfallen. Die Reaktion ist jedoch meist schwächer als bei Infektionen mit Mycobacterium tuberculosis.
Für die definitive Diagnose einer Lymphadenitis durch atypische Mykobakterien wird Material aus den Lymphknoten benötigt, das durch eine Feinnadelaspiration oder chirurgisch durch Inzision und Drainage oder Lymphknotenextirpation gewonnen werden kann. Wenn die Serologie für andere Ursachen negativ, der Tuberkulin-Hauttest intermediär positiv und ein Röntgenthorax unauffällig ist, ist eine Lymphadenitis durch atypische Mykobakterien sehr wahrscheinlich. Man wird sich daher meist zu einer diagnostischen und gleichzeitig therapeutischen Lymphknotenextirpation entschließen. Aus dem gewonnenen Material lassen sich Mykobakterien molekularbiologisch und kulturell nachweisen, differenzieren und es kann eine Resistenztestung erfolgen. Als häufigste Spezies werden bei Lymphadenitiden Mykobakterien des Avium intracellulare Komplexes identifiziert. Seltener werden zum Beispiel Mycobacterium scrofulaceum, Mycobacterium kansasii oder Mycobacterium Malmuense nachgewiesen.
Therapie.
Die Therapie der Wahl bei Lymphadenitis durch atypische Mykobakterien besteht in einer Lymphknotenextirpation in toto. Die Indikation einer tuberkulostatischen Therapie zusätzlich zur Lymphknotenextirpation ist Gegenstand aktueller Diskussionen. Eine tuberkulostatische Therapie empfiehlt sich in der Regel, wenn eine komplette Exzision, zum Beispiel aufgrund einer Gefährdung des Nervus facialis, nicht möglich ist. Dagegen verzichten die meisten Zentren beim immunkompetenten Kind nach erfolgreicher vollständiger einiger Lymphknotenentfernung auf eine medikamentöse Therapie.
Katzenkratzkrankheit, Erreger und Epidemiologie.
Der Erreger der Katzenkratzkrankheit ist Bartonella henselae, ein kleines, intrazellulär lebendes gram-negatives Stäbchen. Das Hauptreservoir für Bartonella henselae sind Katzen, in denen der Erreger über Monate intraerythrozytär überlebt, ohne Krankheitssymptome zu verursachen. Die Erreger werden durch Kratzen, Beißen, Kontakt mit Katzenspeichel oder durch Katzenflohstiche auf den Menschen übertragen.
Karve. In Europa ist die Durchseuchung der Katzen mit Bartonella henselae zwar geringer als in Nordamerika, dennoch nicht zu unterschätzen.
In Deutschland kann bei etwa 15% der Katzen Bartonella henselae nachgewiesen werden. Dass die Katzenkratzkrankheit auch in unseren Breiten keine Rarität ist, zeigt eine in Freiburg durchgeführte prospektive Studie, bei der bei 13,4% der Patienten mit Lymphknotenschwellungen im Kopf-Halsbereich eine Katzenkratzkrankheit diagnostiziert wurde. Somit ist die Katzenkratzkrankheit eine wichtige Differentialdiagnose chronischer Lymphadenopathien.
Klinischer Verlauf. Merke. Die Erkrankung betrifft zu 80% Kinder und Jugendliche und manifestiert sich typischerweise etwa 2 Wochen nach Infektion mit einer schmerzhaften regionalen Lymphadenopathie, deren Lokalisation vom Ort des Erregereintritts abhängt.
Häufig beginnt die Erkrankung etwa 3 bis 10 Tage nach Katzenkontakt mit einer kleinen, rötlich-braunen Papel an der verletzten Hautstelle, die nicht schmerzhaft ist und Tage bis Wochen persistiert. Diese Primärläsion kann leicht übersehen oder als Insektenstich fehlinterpretiert werden. Die meisten Kontakte zu Katzen bestehen über Hände und Arme. Entsprechend sind die axillären und epitrochlearen Lymphknoten am häufigsten betroffen, gefolgt von zervikalen und submandibulären Lymphknoten. Nach konjunktivaler Infektion kann es ähnlich wie bei Francisella tularensis Infektion zu einer okuloglandulären Verlaufsform mit Konjunktivitis und präaurikulärer Lymphadenopathie kommen. Befallene Lymphknoten entwickeln in ca. 10-15% der Fälle eine Rötung mit Fluktuation und anschließender eitriger Einschmelzung, nicht selten auch mit spontaner Ruptur. Mit der Lymphadenopathie entwickeln die meisten Patienten milde Allgemeinsymptome wie Abgeschlagenheit, Unwohlsein, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit und erhöhte Temperaturen. Nur in Ausnahmefällen besteht Fieber über 40 Grad Celsius, ca. 30-50% der Fälle verlaufen afebril.
Merke. Die Katzenkratzkrankheit manifestiert sich typischerweise mit einer schmerzhaften regionalen Lymphadenopathie im Drainagegebiet der Eintrittspforte.
Neben einem solchen typischen Verlauf kann eine Infektion mit Bartonella henselae auch systemisch verlaufen und mit prolongiertem Fieber, oft begleitet von Bauchschmerzen und Gewichtsverlust, einhergehen. Bei der hepatolienalen Form bilden sich nekrotisierende Granulome in Leber und Milz, welche differentialdiagnostisch an ein Lymphom denken lassen. Beide Verlaufsformen können mit oder ohne begleitende Lymphadenopathie auftreten. Aufgrund der abdominellen Symptomatik der häufig mesenterialen Lymphadenopathie und der periportalen Verteilung der hepatischen Granulome wird ein oraler Infektionsweg angenommen. Komplizierte Verläufe der Katzenkratzkrankheit sind selten und treten eher bei prädisponierten Patienten auf, zum Beispiel eine Endokarditis bei entsprechendem Risiko, sowie Neuroretinitis, osteolytische Läsionen, bacilläre Angiomatose und bacilläre Peliosis hepatis bei immunkompromittierten Patienten.
Diagnose.
Diagnostisch stehen der serologische Nachweis von IgM und IgG-Antikörpern und der PCR-Nachweis des Erregers aus Biopsiematerial oder PUS zur Verfügung. Die Interpretation der serologischen Ergebnisse ist dadurch erschwert, dass die IgM-Antikörper nur relativ kurze Zeit nach Primärinfektion nachweisbar sind und zum Zeitpunkt der Diagnostik bereits wieder negativ sein können und eine nicht vernachlässigbare Durchseuchung in der Bevölkerung ohne bemerkte Erkrankung besteht. Ein IgG-Titer wird daher meist dann als Anzeichen einer akuten Erkrankung gewertet, wenn er größer als 1 zu 512 mit einem IgM-Nachweis kombiniert oder ansteigend ist. Histologisch zeichnet sich die Katzenkratzkrankheit durch eine granulomatöse Entzündung mit zentralen Nekrosen aus. Die Bakterien können mit Immunfluoreszenzverfahren oder der Wartin-Sterry-Silberfärbung sichtbar gemacht werden. Aus Lymphknotenmaterial angelegte Kulturen bleiben häufig negativ. Der Erreger als intrazelluläres Bakterium ist nur schwer anzüchtbar und die Lymphadenopathie ist zum Großteil immunologisch bedingt, nur wenige Erreger invadieren den Lymphknoten direkt.
Merke. Bartonella henselae ist kulturell selten nachzuweisen. Zum Nachweis des Bakteriums aus Lymphknotenmaterial ist daher die PCR-Diagnostik wichtig. Therapie. Merke, bei der typischen Katzenkratzkrankheit bei immunkompetenten Patienten wird keine antibiotische Therapie empfohlen. Die Erkrankung ist selbstlimitierend und bildet sich in der Mehrzahl der Fälle innerhalb von 2 bis 6 Monaten spontan zurück.
Das adäquate Vorgehen besteht daher in der Aufklärung von Patienten und Eltern über die Erkrankung, Analgesie und Verlaufskontrollen. Im Fall von eitriger Einschmelzung sollte bedacht werden, dass Inzision und Drainage mit dem Risiko einer schlechten Wundheilung und chronischen Fistelbildung einhergeht. Bei Patienten mit signifikanter Lymphadenopathie und klinischer Beeinträchtigung kann eine antibiotische Therapie mit zum Beispiel Azithromycin erwogen werden. Bei atypischem Verlauf der Katzenkratzkrankheit sind Kombinationen aus Makroliden, Doxycyclin, Trimetoprim-Sulfamet-Oxazol, Rifampicin und Aminoglykosiden wirksam. Die sonst bei Lymphadenitis eingesetzten Cephalosporine sind ebenso wie Aminopenicilline mit Beta-Lactamase-Hemmer und Clindamycin klinisch nicht wirksam, auch wenn die In-vitro-Testung eine Sensibilität zeigen kann. Verlässliche Therapieempfehlungen existieren nicht, da es insbesondere für Kinder noch nicht genügend Daten gibt. Wichtig ist eine aggressive antibiotische Therapie bei Endokarditiden durch Bartonella henselae, welche mit einer hohen Letalität einhergehen.
Toxoplasmose, Erreger.
Der Erreger der weltweit verbreiteten Toxoplasmose ist der Parasit Toxoplasma gondii. Nur im Katzendarm entwickelt sich Toxoplasma gondii zu sporozoitenhaltigen Oozysten, die über den Kot ausgeschieden und von anderen Säugern aufgenommen werden. Hier entwickeln sich die Tachyzoiten, welche klinische Manifestationen hervorrufen, sowie die Bradyzoiten, die lebenslang in Zysten persistieren. Für die Infektion beim Menschen sind hauptsächlich 2 Infektionswege verantwortlich. Verzehr von ungenügend behandeltem zystenhaltigem Fleisch oder Aufnahme von sporozoitenhaltigen Oozysten, zum Beispiel über ungewaschenes Obst und Gemüse oder durch Kontakt mit kontaminierter Erde, Sand auf Spielplätzen oder Katzenkot. In Deutschland wird die Durchseuchung beim Menschen auf etwa 50% geschätzt.
Klinischer Verlauf. Merke: Eine Primärinfektion mit Toxoplasma gondii wird bei Immunkompetenten nur in etwa 10-20% der Fälle bemerkt. Wenn symptomatisch, äußert sie sich typischerweise durch eine bilaterale, subakute bis chronische, schmerzlose zervikale Lymphadenopathie.
Bis zu 30% der symptomatischen Kinder entwickeln eine generalisierte Lymphadenopathie. Die betroffenen Lymphknoten sind selten größer als 3 cm und neigen nicht zur Einschmelzung. Begleitend können Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Myalgien, Pharyngitis, Atralgien, Appetitlosigkeit, ein makulopapulärer, nicht juckender Hautausschlag und eine Hepatosplenomegalie auftreten. Der Verlauf ist in der Regel mild und selbstlimitierend über einen Zeitraum von Wochen bis Monaten. Auch die bei immunkompetenten Patienten seltene Chorioretinitis kann sich spontan zurückbilden. Laborchemisch können eine lymphozytäre Leukozytose mit lymphatischen Reizformen sowie eine Erhöhung der Transaminasen auffallen. Die Toxoplasmose gehört daher zur Differentialdiagnose der mononukleoseartigen Erkrankungen. Nach der Primärinfektion persistiert der Erreger lebenslang und kann bei Immunsuppression reaktiviert werden. In diesen Fällen sowie bei konataler Infektion erlangt eine Toxoplasmeninfektion besondere klinische Relevanz.
Diagnostik.
Zur Diagnostik bei immunkompetenten Kindern wird in erster Linie der serologische Nachweis von toxoplasmenspezifischen IgM- und IgG-Antikörpern eingesetzt. Sind spezifische Antikörper vom Typ IgM oder sowohl IgM als auch IgG nachweisbar, kann es sich um eine kürzlich zurückliegende Erstinfektion handeln.
Kave. Problematisch wird die Interpretation der Serologie dadurch, dass der IgM-Nachweis nicht sehr spezifisch ist und zudem bei latenter Infektion IgM-Antikörper über lange Zeit persistieren können.
Wenn die Unterscheidung zwischen einer frischen und einer latenten Infektion klinisch relevant ist, wie zum Beispiel in einer Schwangerschaft, müssen daher andere Testverfahren zur Bestätigung eingesetzt werden. Hierzu zählen die Bestimmung der Bindungskraft von IgG-Antikörpern, die Bestimmung von IgA- und IgE-Antikörpern, der Immunoblot, der Sabin-Feldmann-Test und der PCR-Erregernachweis. Bei immunkompetenten Kindern besteht für derartige weitere Diagnostik aufgrund des selbstlimitierenden Verlaufs und fehlender therapeutischer Relevanz meist keine Notwendigkeit.
Lymphadenopathie bei immunologischen Erkrankungen.
In Zusammenhang mit immunologischen Erkrankungen werden Lymphadenopathien im Rahmen der Aktivierung des Immunsystems bei Autoimmunerkrankungen, bei chronischen Infektionen oder auch primär durch für die Erkrankung spezifische histologische Veränderungen beobachtet.
Autoimmunerkrankungen. Systemische juvenile idiopathische Arthritis.
Kennzeichnend für systemische juvenile idiopathische Arthritis sind persistierendes hohes Fieber, Arthritis und ein flüchtiger, makulärer, lachsfarbener Hautausschlag, der durch Hitze aufflammt. In seltenen Fällen tritt die Arthritis erst im späteren Verlauf der Erkrankung auf, wodurch initial die Diagnosestellung erschwert ist. Eine meist generalisierte Lymphadenopathie, häufig mit Befall der axillären Lymphknoten, wird in 30-80% der Fälle beobachtet. Werden solche Lymphknoten bei unklarer Differentialdiagnose biopsiert, zeigt sich eine benigne reaktive Hyperplasie.
Lupus erythematodes.
Diese Krankheit präsentiert sich im Kindesalter am häufigsten durch Fieber, Abgeschlagenheit, Arthralgien, das charakteristische Schmetterlingsexanthem oder andere Hauteffloreszenzen und Blutbildauffälligkeiten. Eine generalisierte Lymphadenopathie kann begleitend auftreten.
Lymphoproliferative Erkrankungen und Histiozytosen.
Bei den lymphoproliferativen Erkrankungen kommt es zu einer polyklonalen Proliferation von Lymphozyten, bei den Histiozytosen zu einer Proliferation von Zellen des Monozyten-Makrophagensystems. Dies kann zu einer generalisierten Lymphadenopathie und Hepatosplenomegalie führen. Zu den lymphoproliferativen Erkrankungen gehören das Autoimmun-Lymphoproliferative Syndrom und die Castleman-Erkrankung.
Autoimmun-Lymphoproliferatives Syndrom.
Das Autoimmun-Lymphoproliferative Syndrom ist eine seltene genetisch bedingte Erkrankung, bei der die Lymphozytenhomöostase durch einen Defekt des programmierten Zelltods gestört ist. Der Mechanismus der Apoptose ist Teil der physiologischen Regulierung und Begrenzung von Immunreaktionen. Defekte in diesem Mechanismus führen zu chronischer Lymphoproliferation, Autoimmunphänomenen und einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Malignomen, insbesondere Lymphomen. Eine Lymphoproliferation ist die häufigste Manifestation. Diese präsentiert sich klinisch durch generalisierte Lymphadenopathie oder Organomegalie, oft bereits in jungem Alter. Autoimmunphänomene, am häufigsten Autoimmunzytopenien, können später hinzukommen.
Merke: Insbesondere die Kombination von Lymphoproliferation und Autoimmunzytopenien sollte an ein Autoimmun-Lymphoproliferatives Syndrom denken lassen. Castleman-Erkrankung.
Die Castleman-Erkrankung ist eine seltene lymphoproliferative Erkrankung, bei der es aus ungeklärter Ursache zu einer Zunahme von Vaskularisierung und Zellzahl im Lymphknoten kommt. Dies führt zu einer meist lokalisierten, langsamen Lymphknotenvergrößerung. Am häufigsten sind die mediastinalen Lymphknoten betroffen, gefolgt von den abdominellen und zervikalen. Bis auf etwaige Folgen der Raumforderung verläuft die Erkrankung meist asymptomatisch.
Histiozytosen.
Die Histiozytosen des Kindesalters umfassen eine heterogene Gruppe von Erkrankungen, denen gemeinsam eine Proliferation, Akkumulation und häufig auch Aktivierung von Zellen des Monozyten-Makrophagensystems ist. Das Spektrum reicht von den Langerhans-Zellhistiozytosen über eine Reihe von Erkrankungen mit der gemeinsamen Endstrecke einer hemophagozytären Lymphohistiozytose bis hin zu den Leukämien der monozytären Reihe. Etwa ein Drittel der Patienten mit Langerhans-Zellhistiozytose präsentiert sich mit einer Lymphadenopathie.
Rosai-Dorfmann-Erkrankung.
Die Rosai-Dorfmann-Erkrankung ist eine benigne histioproliferative Erkrankung ungeklärter Ätiologie, die sich in der Regel in der ersten Lebensdekade mit massiver, schmerzloser, bilateraler, zervikaler Lymphadenopathie manifestiert, häufig begleitet von Fieber, Gewichtsverlust und Abgeschlagenheit. Die Diagnose wird durch die Lymphknotenhistologie gestellt, die deutlich erweiterte Sinus gefüllt mit zahlreichen Histiozyten mit phagozytierten Lymphozyten zeigt.
Kikuchi-Fujimoto-Erkrankung.
Hierbei handelt es sich um eine histiozytär nekrotisierende Lymphadenitis unbekannter Ätiologie. Die Erkrankung tritt vorwiegend bei jungen Frauen an zervikalen Lymphknoten auf. Begleitend können Allgemeinsymptome wie Fieber, Gewichtsverlust, Arthralgien und Myalgien sowie eine Hepatosplenomegalie auftreten.
Periodische Fiebersyndrome.
Unter den periodischen Fiebersyndromen versteht man eine Gruppe von autoinflammatorischen Erkrankungen des Kindesalters, gekennzeichnet durch wiederkehrende Fieberschübe. Neben anderen Symptomen kann begleitend eine Lymphadenopathie auftreten. Gemeinsam ist den Erkrankungen eine Neutrophilie und erhöhte Akutphaseproteine während der Fieberschübe. Zu den genetisch determinierten Erkrankungen gehören das familiäre Mittelmeerfieber, Hyper-IgD-Syndrom und die TNF-Rezeptor-assoziierten periodischen Syndrome. Das Periodic Fever Pharyngitis and Cervical Adenitis Syndrome ist ein Fiebersyndrom ohne bekannten genetischen Hintergrund.
Hyper-IgD-Syndrom.
Von den genetisch determinierten Fiebersyndromen ist typischerweise das Hyper-IgD-Syndrom mit einer Lymphadenopathie vergesellschaftet. Es treten abrupt beginnende Fieberschübe von ca. 4-6 Tagen Dauer zusammen mit einer zervikalen oder generalisierten Lymphadenopathie, Bauchschmerzen, Arthralgien und manchmal Splenomegalie, Erbrechen und Diarrhoe auf. Mutationen im Mevalonat-Kinase-Gen führen je nach Restaktivität zu einem Spektrum von Erkrankungen, das vom Hyper-IgD-Syndrom mit normaler neurologischer Entwicklung bis hin zu einem Krankheitsbild mit schwerer psychomotorischer Retardierung, Ataxie, Gedeihstörung und Fieberschüben reicht. Laborchemisch richtungweisend ist das meist deutlich erhöhte IgD, das sich sowohl während als auch außerhalb der Episoden nachweisen lässt. Eine gezielte Therapie mit Biologika ist heute möglich. Patienten mit einem Hyper-IgD-Syndrom haben eine normale Lebenserwartung und leiden selten unter schwerwiegenden Komplikationen der Erkrankung. Allerdings kann eine Amyloidose mit den entsprechenden Spätfolgen auftreten.
Pfaper-Syndrom.
Die Diagnose Pfaper-Syndrom ist klinisch aufgrund von definierten Kriterien zu stellen. Hierzu müssen Fieberschübe, die im Alter von weniger als 5 Jahren begonnen haben, zusammen mit mindestens einem der 3 typischen Symptome, zervikale Lymphadenitis, orale Aften und Pharyngitis, in Abwesenheit von Atemwegsinfekten und Neutropenie vorliegen und die bekannten genetisch determinierten Fiebersyndrome ausgeschlossen sein. Zusätzlich können Müdigkeit, Kopf- und Bauchschmerzen, Diarrhoe und ein Hautausschlag auftreten.
Merke, das Pfaper-Syndrom ist eine meist harmlos verlaufende Erkrankung. Die Schübe können gut mit Steroiden behandelt werden und die Langzeitprognose ist hervorragend. Immundefekte.
Dies erklärt sich dadurch, dass die generalisierte Lymphadenopathie bei Immundefekten meist sekundär im Rahmen von ungewöhnlichen, chronischen oder disseminierten Infektionen, zum Beispiel durch atypische Mykobakterien oder Pilze, auftritt. Außerdem weiß man heute, dass Immundefekte häufig mit Autoimmunphänomenen einhergehen, da in der Abwehr von Pathogenen in der zentralen Toleranz und in der Begrenzung von Immunantworten die gleichen oder ähnlichen Mechanismen eine Rolle spielen.
Septische Granulomatose.
Persistierend vergrößerte Lymphknoten und Lymphadenitiden mit Neigung zu eitriger Einschmelzung finden sich besonders häufig bei der septischen Granulomatose. Bei dieser Erkrankung sind die Granulozyten durch heterogene genetische Defekte, die zu Störungen des Respiratory Burst führen, nicht in der Lage, bestimmte bakterielle und Pilzerreger abzutöten. Die Kinder leiden vermehrt unter schweren Infektionen. Bei ca. 2/3 der Kinder kommt es zu rezidivierenden Pneumonien. Die zweithäufigste Infektionslokalisation sind die Lymphknoten. Patienten mit derartigen Immundefekten können auch durch Gedeihstörung, verzögerte Wundheilung, Diarrhoe und Hautinfektionen auffallen. Pilzinfektionen, insbesondere durch Aspergillus, sind ein besonders kritisches Problem dieser Patienten und die häufigste Ursache letaler Verläufe.
Kawasaki-Syndrom.
Beim Kawasaki-Syndrom handelt es sich um eine systemische Vakulitis der kleinen Arterien, die bei entsprechender genetischer Prädisposition im Verlauf von Infektionskrankheiten auftreten kann. Die zervikale Lymphadenopathie ist neben der Konjunktivitis, der Mukositis, dem Hautausschlag und den typischen Extremitätenveränderungen eines der 5 klinischen Hauptkriterien des Kawasaki-Syndroms.
Kawe. Da eine zeitgerechte Behandlung mit intravenösen Immunglobulinen die Prävalenz von den gefürchteten Koronaraneurysmen deutlich senkt, sollte bei prolongiertem antibiotikaresistentem Fieber mit zervikaler Lymphadenopathie gezielt nach weiteren Anzeichen des Kawasaki-Syndroms gesucht werden und die Möglichkeit eines inkompletten Verlaufs differenzialdiagnostisch erwogen werden. Sarkoidose.
Die Sarkoidose ist eine bei Kindern seltene granulomatöse Multisystemerkrankung unklarer Ätiologie, die mit verschiedenen unspezifischen Symptomen wie Abgeschlagenheit, Fieber und Gewichtsverlust einhergeht. Bei Kindern sind die häufigsten Manifestationen das Erythema nodosum und die Iridozyklitis. Insbesondere jüngere Kinder zeigen häufig primär keine pulmonale Symptomatik, oft ist dennoch radiologisch eine bihiläre Lymphadenopathie nachweisbar. Zudem besteht bei bis zu 40% der Patienten eine periphere Lymphadenopathie.
Maligne Erkrankungen.
Es ist eine nicht immer einfache Aufgabe, unter der Vielzahl von Lymphadenopathien im Rahmen von infektiösen Geschehen maligne Lymphknotenveränderungen frühzeitig zu identifizieren. Neben der Lokalisation, dem Ausmaß und dem Palpationsbefund ist der klinische Verlauf richtungweisend. Eine maligne Lymphadenopathie wird im Gegensatz zu entzündlichen Veränderungen persistieren oder aber fortschreiten und sich nicht spontan oder unter antibakterieller Therapie innerhalb von 2 bis 6 Wochen zurückbilden. Zusatzsymptome im Sinne einer sogenannten B-Symptomatik wie ein unintendierter Gewichtsverlust von mehr als 10% in 6 Monaten, unerklärtes persistierendes oder rekurrierendes Fieber mit Temperaturen über 38 Grad Celsius und starker Nachtschweiß können hinweisend auf eine maligne Genese sein. Lymphknotenvergrößerungen als Erstmanifestation einer malignen Erkrankung im Kindesalter treten in erster Linie bei den Lymphomen auf. Auch im Rahmen anderer maligner Systemerkrankungen wie der akuten Lymphatik Leukämie, den Histiozytosen und den Neuroblastomen kann eine generalisierte Lymphadenopathie auftreten. Diese ist dabei jedoch selten das klinisch führende Symptom. Die malignen Lymphome sind in Deutschland mit 12% die dritthäufigste Tumorart im Kindesalter nach der akuten lymphatischen Leukämie und den Hirntumoren. Man unterscheidet die Hodgkin- und die Non-Hodgkin-Lymphome. Da sich im gesamten Körper lymphatisches Gewebe findet, können Lymphome praktisch in jeder Körperregion entstehen und sämtliche Gewebe und Organe infiltrieren. Die Diagnose von Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphomen wird durch eine Gewebebiopsie gestellt, in der Regel durch Entnahme eines verdächtigen Lymphknotens.
Morbus Hodgkin – Verbreitung.
Etwa 90 Neuerkrankungen an Hodgkin-Lymphomen werden in Deutschland pro Jahr diagnostiziert. Dies entspricht 5% aller malignen Erkrankungen im Kindesalter. Das Hodgkin-Lymphom tritt in einer zweigipfeligen Altersverteilung auf, mit einem Peak im Adoleszenten bis jungem Erwachsenenalter und einem zweiten bei Erwachsenen über 55 Jahren. Vor dem 5. Lebensjahr ist ein Hodgkin-Lymphom sehr selten.
Merke: Ein deutlich erhöhtes Risiko für das Auftreten eines Hodgkin-Lymphoms besteht bei Immundefizienzen, zum Beispiel durch HIV, nach Stammzelltransplantation, bei angeborenen Immundefekten und Autoimmunerkrankungen. Eine EBV-Infektion wird seit langem in der Genese der malignen Entartung diskutiert. Klinik:
Das klinische Bild des Hodgkin-Lymphoms imponiert durch indolente, derbe, verbackene zervikale Lymphknotenpakete. Eine mediastinale Tumormanifestation führt durch Verdrängung und Kompression von Nachbarstrukturen wie Trachea, Bronchien und Gefäßen zu klinisch zunächst unspezifischen Symptomen. Sie wird oftmals erst durch die weiterführend abklärende Bildgebung erkannt, in der sie bei Diagnosestellung aber bereits bei 17-40% der Kinder nachzuweisen ist. Eine ausgeprägte mediastinale Raumforderung, die häufiger bei Kindern über 12 Jahren besteht, kann sich in Schluckbeschwerden, Husten, Stridor, Atemnot und einer oberen Einflussstauung manifestieren. Bei ca. 25% der Patienten besteht eine B-Symptomatik.
Onkologische Warnsymptome. Für Infektionen untypische Lymphknotenstationen. Palpationsbefund größer als 3 cm, hart, indolent, verbacken. Persistierende oder zunehmende Lymphknotenschwellung. B-Symptomatik. Zeichen der Knochenmarksdepression. Non-Hodgkin-Lymphom. Verbreitung.
Die zweite Entität einer primären Neoplasie des lymphatischen Systems ist das Non-Hodgkin-Lymphom. In Deutschland erkranken etwa 9 von 1 Million Kindern und Jugendlichen im Alter unter 15 Jahren neu an einem Non-Hodgkin-Lymphom, das insgesamt um die 7% der malignen Erkrankungen im Kindesalter ausmacht. Es gibt keinen eindeutigen Altersgipfel. Man findet es selten bei jungen Kindern und die Inzidenz nimmt mit dem Lebensalter zu. Ein signifikant erhöhtes Risiko für das Auftreten von Non-Hodgkin-Lymphomen besteht bei angeborenen und erworbenen Immundefekten, insbesondere T-Zell-Defekten und Chromosomeninstabilitätssyndromen. Die Abgrenzung zum Hodgkin-Lymphom erfolgt anhand der morphologischen Struktur, der neoplastischen Infiltrate und der unterschiedlichen klinischen Merkmale. Im Vergleich zum Hodgkin-Lymphom zeigt das Non-Hodgkin-Lymphom eine ausgeprägte Tendenz zur Generalisierung in Knochen, Knochenmark und Zentralnervensystem. Lokalisationsorte sind neben den zervikalen Lymphknoten der HNO-Bereich und das Mediastinum sowie der Gastrointestinaltrakt und Retroperitonealraum. Lymphome können praktisch in allen Organen vorkommen und eine entsprechend ihrer Lokalisation typische Symptomatik verursachen. Bei Kindern präsentiert sich das Non-Hodgkin-Lymphom oft mit einer extranodalen Verteilung im Gegensatz zu Erwachsenen, bei denen ein primärnodaler Befall verbreiteter ist.
Merke: Das Non-Hodgkin-Lymphom im Kindesalter präsentiert sich häufiger extranodal als das Hodgkin-Lymphom. Die häufigsten Primärlokalisationen sind abdominell und mesenterial. Andere zervikale Raumforderungen:
Wenn aufgrund des Tastbefundes ein vergrößerter zervikaler Lymphknoten vermutet wird, sind auch andere Raumforderungen im Halsbereich in Erwägung zu ziehen.
Diagnostik bei Lymphadenopathie:
An erster Stelle steht eine klinische Beurteilung der Gesamtsituation. Aufgrund von Anamnese und Befund sollte eingeschätzt werden, ob es sich am ehesten um ein infektiöses Geschehen handelt oder ob klinisch oder anamnestisch onkologische Warnsymptome bestehen. Ist keins von beiden der Fall, ist bei den meisten Kindern mit zervikaler Lymphadenopathie keine Labordiagnostik notwendig und zunächst eine abwartende Haltung und Verlaufskontrolle nach circa 2 Wochen gerechtfertigt.
Merke: Einfache Laboruntersuchungen mit Differentialblutbild, BSG, CRP, LDH und Transaminasen geben Hinweise bezüglich der Verdachtsdiagnosen Mononukleose, bakterielle Lymphadenitis, Leukämie und Lymphom und können dann Anlass zu einer entsprechenden gezielten Diagnostik geben.
An nächster Stelle steht die sonografische Untersuchung, die aufgrund ihrer Nichtinvasivität frühzeitig eingesetzt werden sollte.
Lymphknotensonographie:
Durch die sonografische Untersuchung einer Halsweichteilschwellung lassen sich die folgenden Informationen gewinnen: Identifikation der zugrunde liegenden Struktur, Größe und Ausbreitung der Raumforderung, Hinweise auf Abszedierung oder eine Beteiligung von umgebenden Gefäßstrukturen und Hinweise auf Malignität oder Dignität der Raumforderung. Bei der sonografischen Beurteilung von Lymphknoten wird auf Größe, Form, Struktur, Vaskularisierung und Durchblutung sowie auf die umgebenden Strukturen geachtet.
Normale Lymphknoten:
Normale und reaktiv veränderte Lymphknoten zeigen sich dabei typischerweise elliptoid geformt mit einem Verhältnis der langen zu kurzen Achse von mehr als 2.0, hypoechogen im Vergleich zur umliegenden Muskulatur mit einem echogenen Hilus und mit hilären Gefäßen. Eine Ausnahme bezüglich der Form stellen submandibuläre und parotis Lymphknoten dar, die normalerweise rundlich konfiguriert sind. Bei kleinen Lymphknoten können sichtbare hiläre Gefäße fehlen.
Reaktive Lymphknoten:
Bei reaktiven Lymphknoten nehmen die Größe und die Durchblutung zu, ansonsten bleiben die oben beschriebenen Strukturmerkmale erhalten. Es kann sich ein ausgeprägter und gut strukturierter Gefäßbaum als Ausdruck der Inflammation zeigen. In Studien wird der Gefäßwiderstand anhand des Resistance Index und des Pulsatility Index beurteilt und diese Messwerte zur Differenzierung zwischen entzündlich veränderten Lymphknoten und malignen Lymphknoten verwendet. Die Farbdopplersonographie gilt jedoch derzeit nicht als verlässliche Methode zur Beurteilung der Dignität von Lymphknoten.
Eitrige Lymphadenitis:
Bei fortschreitender eitriger Adenitis sieht man Lymphknoten mit zunehmender Größe und Hyperämie, die sich zu echoarmen und unregelmäßig geformten Strukturen mit feinen Septierungen entwickeln können. Eine Periadenitis stellt einen Hinweis für die entzündliche Genese und zur Einschätzung von Akuität und Ausbreitung der Entzündung dar. Einschmelzung bzw. Abszedierung zeigen sich sonografisch durch einen echoarmen Bereich, in dem keine Gefäße nachzuweisen sind.
Merke: Auch wenn die Sensitivität der Sonographie zum Erkennen von Einschmelzung und Abszedierung Limitationen hat, ist sie doch der rein klinischen Beurteilung per Tastbefund überlegen, die insbesondere tiefer liegende Abszedierungen nicht erfassen kann. Maligne Lymphknoten:
Lymphom-Lymphknoten stellen sich sonografisch häufig rund und ohne einen echogenen Hilus dar. Ein weiterer Hinweis für das Vorliegen eines Lymphoms ist eine retikuläre Binnenstruktur. Doppelsonografisch sind peripher liegende Gefäße, allein oder zusätzlich zu hilären Gefäßen, ein Malignitätskriterium. Bei metastatisch infiltrierten Lymphknoten sind Verkalkungen und Nekrosen weitere Kriterien für Malignität. Allerdings ist dies im Kindesalter selten.
Merke: Die Sensitivität der doppelsonografischen Untersuchung zur Erkennung eines Lymphoms wird mit ca. 67% angegeben. Ein sonografisch unauffälliger Lymphknoten kann ein Lymphom nicht ausschließen. Feinnadelaspiration.
Zu den wesentlichen Vorteilen der Feinnadelaspirationsbiopsie gehört die Möglichkeit, ohne chirurgischen Eingriff zügig Probenmaterial zu gewinnen. Dieses kann mit mikrobiologischen, virologischen, zytologischen und molekularbiologischen Methoden untersucht werden. Aus dem gewonnenen Material sollten aerobe, anaerobe und mykobakterielle Kulturen angelegt, eine Färbung auf säurefeste Stäbchen und eine zytologische Diagnostik durchgeführt und Material für molekularbiologische Diagnostik asserviert werden.
Merke: Der Einsatz der Feinnadelaspiration zur Erregeridentifikation wird kontrovers diskutiert, da die Alternative der primären Lymphknotenextirpation nicht nur diagnostisch sicherer, sondern zum Beispiel bei Infektionen mit atypischen Mykobakterien auch gleichzeitig therapeutisch ist. Demgegenüber steht, dass ein frühzeitiger Einsatz der Feinnadelaspiration die Diagnosestellung beschleunigen, die antibiotische Therapie optimieren und in einem Teil der Fälle eine Lymphknotenextirpation mit den assoziierten operativen Risiken erübrigen kann.
Zur Diagnostik nicht infektiöser Ätiologien sind als Grenzen der Feinnadelaspirationsbiopsie zu bedenken, Möglichkeit, fokale Läsionen nicht zu erfassen, Schwierigkeiten bei der Diagnostik von Lymphomen, in denen die eigentlichen Tumorzellen nur eine kleine Population ausmachen, zum Beispiel Morbus Hodgkin, und Schwierigkeiten bei der Einstufung gerade der vielen reaktiven Prozesse, in denen architektonische Merkmale von prominenter diagnostischer Bedeutung sind, zum Beispiel reaktive Veränderungen. Trotz dieser Einschränkungen wird die Feinnadelbiopsie zusammen mit der Durchflusszytometrie zur Erkennung tumorspezifischer Oberflächenmarker und der molekularbiologischen Detektion von Translokationsereignissen in Zukunft zunehmend eine Rolle spielen.
Erweiterte Diagnostik bei unklarer Adenopathie.
Bei sich zunächst klinisch unauffällig präsentierenden, aber persistierenden oder gar zunehmenden Lymphadenopathie muss eine erweiterte Diagnostik initiiert werden. Wenn sich im Verlauf klinische Verdachtsmomente oder eine auffällige Sonografie ergeben, wird man sich zügig zu einer invasiven bioptischen Diagnostik entschließen. Die Routinediagnostik bei mehr als 2 Wochen persistierender Lymphadenopathie umfasst Differentialblutbild, serologische Untersuchungen und Tuberkulin-Intrakutan-Test. Zur Beurteilung abdomineller und mediastinaler Lymphknotenstationen empfiehlt sich die entsprechende Bildgebung. Mit diesen Untersuchungen kann vielfach bereits die Diagnose gestellt werden. Zur Evaluation von Inflammation und Immunsystem kann eine Labordiagnostik mit BSG, Immunglobulinen und Subklassen, Serum-Elektrophorese, Eisen-Ferritin und falls verfügbar Interleukin-2-Rezeptor, CH50 und Tetanus-Impfantikörpern beitragen. Diese kann bei Bedarf um gezielte Untersuchungen, zum Beispiel in Hinblick auf Immundefekte und Autoimmunerkrankungen, erweitert werden.
Merke: Sind die Befunde nicht richtungweisend und das Kind in gutem Allgemeinzustand, darf zunächst weiter abgewartet werden. Eine unklare Lymphadenopathie, die innerhalb von 4 bis maximal 6 Wochen nicht klinisch eindeutig regredient ist, bedarf jedoch einer bioptischen Diagnosestellung. Zusammenfassung:
Bei der Differentialdiagnose der Lymphadenopathien im Kindes- und Jugendalter ist eine Vielzahl von Ätiologien zu Betracht zu ziehen. Die häufigsten Ursachen zervikaler Lymphadenopathien sind unspezifische virale Infektionen. Davon abgegrenzt werden müssen behandlungsbedürftige bakterielle Infektionen, einschließlich der atypischen Mykobakterien. Eine vergleichsweise seltene Ursache von Lymphadenopathien sind maligne Lymphome. Klinische Warnzeichen und der sonografische Befund können dabei helfen zu entscheiden, ob die diagnostische Extirpation eines suspekten Lymphknotens zügig veranlasst werden sollte oder zunächst der Verlauf und eine mögliche spontane Rückbildung abgewartet werden kann. Letztlich muss jedoch bei jeder persistierenden Lymphadenopathie eine Diagnose gestellt werden. Seltene Erkrankungen des Immunsystems können sich ebenso wie Speichererkrankungen durch eine Lymphadenopathie manifestieren. Im letzteren Fall zeigt sich begleitend oft eine Organomegalie und neurologische Symptomatik. Bei klinischen Verdachtsmomenten Patienten sollte daher eine entsprechende Spezialdiagnostik veranlasst werden, da eine frühzeitige Diagnose und Therapie heute den Verlauf von vielen immunologischen und manchen Speichererkrankungen deutlich verbessern kann. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.